Compassion präsentiert Kommentar, der Meinungspodcast zu den aktuellen Themen in der Kommunikationsbranche. Change mich am Arsch. Ein Gespräch über Veränderungen in der Finanzbranche. Frank Weber, Inhaber von Weber Advisory, kennt die Finanzwelt seit Jahrzehnten. Er selbst startete seine Karriere in der Bank, ist Diplomökonom der Wirtschaftswissenschaften und hat jahrelang als Bereichsleiter in Finanzdienstleistungsunternehmen gearbeitet. Mit seiner Beratung Weber Advisory hilft er der Branche seit über 10 Jahren bei Veränderungsprozessen und in der Entwicklung von Führungskräften. Er ist zudem Lehrbeauftragter für Leadership sowie Change- und Innovationsmanagement. Im Gespräch mit Professor Dr. Alexander Güttler, CEO von Compassion, spricht Weber über die Zukunft der Finanzwelt. Dabei diskutieren sie vor allem über das Thema und die Relevanz von Change.
Hallo Frank.
Alex, grüße dich. Servus.
Hi. Change bei Banken und Versicherungen, das scheint ja richtig schwer zu sein. Viele von diesen Change-Vorhaben liest man immer wieder versanden, bleiben erfolglos oder manchmal scheitern sogar sehr stark. Frank, du sagst immer, Finanzdienstleister müssten sich in einem Change-Winterschlaf oder würden sich in einem Change-Winterschlaf befinden. Ist das nicht ein wenig übertrieben?
Naja, also wir beide mögen ja die Provokation so ein bisschen, ne? Und ich habe vermieden, das Wort Wachkoma zu nehmen. Aber auf der anderen Seite, es schadet ja nichts, auch mal zu weit nochmal zu polarisieren und den Finger in die Wunde zu legen. Ne? Und immer dann, wenn Handlungsbedarf da ist, dann muss man vielleicht auch mal mit deutlichen Worten unterwegs sein. Und ich finde schon, ganz, ganz viele in der Branche wissen, dass da was geschehen muss, dass da Handlungsbedarf besteht, dass die Branche im Umbruch ist, obwohl der Umbruch natürlich auch irgendwo ja vielleicht auch untertrieben ist. Es ist eine Zeitenwende. Schau dir mal die Rahmenbedingungen an. Niedrige Zinsen, das schmälert die Erträge, Kundenloyalität nimmt kontinuierlich ab. Wir haben steigende Verwaltungskosten bei Banken und Versicherungen. Das bereitet immer neue Probleme. Wir haben neue branchenfremde Wettbewerber, die tauchen auf und mischen im Geschäft mit. Und die Digitalisierung schwebt letztendlich auch über allem wie ein Damoklesschwert. Also ja. Da weiß man, dass man reagieren muss, tut's aber nicht.
Das leuchtet schon ein, aber in irgendeiner Weise muss man ja dann am Ende reagieren. Kosten sparen, klar, das ist immer eine Möglichkeit, aber Kosten sparen ist halt auch endlich und kann vermutlich nicht die einzige Möglichkeit sein, oder?
Naja, also erstmal ist Kosten sparen auch manchmal so ein bisschen strategische Einfallslosigkeit, wenn man das mal provokant sagen möchte. Und der zweite Punkt dazu ist, es ist in den letzten Jahren unglaublich viel an Kostensparprogrammen schon bereits gelaufen. Und damit ist das Schwert des Kostensparens eigentlich auch relativ stumpf geworden. Neue grundhafte Überarbeitung des Geschäftsmodells ist eine Alternative. Ja, Fusionen könnten ein Weg sein. Aber egal, was du machst, egal, welche Maßnahmen du ergreifst, es mündet immer im Change. Bei Kostensparen müssen die Leute sich anders verhalten. Ja, bei einem überarbeiteten Geschäftsmodell müssen die Leute in den Unternehmen in neuen Stellen und Aufgabenprofilen tätig werden. Bei Fusionen stoßen unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Mitarbeitern aufeinander. Und all das sind Change-Prozesse. Und auf die sind die Institute häufig nicht vorbereitet und eingestellt.
Das ist ein guter Punkt. Woran liegt denn bei diesem häufig nicht eingestellt? Woran liegt denn diese mangelhafte Erfolgsrate, dieser mangelhafte Erfolg bei Veränderungen in der Finanzbranche, so wie du es zumindest schilderst?
Oh, das hat viele Gründe. Bei einem Grund können wir in die Vergangenheit reisen, die Vergangenheit der Unternehmen. Und ich nutze da mal so ein Wort aus der Praxis, beziehungsweise aus der Theorie, aus der Hochschultheorie, das organisationale Change-Gedächtnis. In dem speichert die Organisation ab, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Und wenn wir ehrlich sind, die Finanzdienstleister blicken auf eine Historie von gescheiterten oder nicht erfolgreichen und nicht nachhaltigen Change-Projekten zurück. Und all das führt hin zu einer Haltung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man als Abwarten beschreiben kann, als Gleichgültigkeit beschreiben kann, bis hin zu diesem wunderbaren Buchtitel Change mich am Arsch. Ja, also Leidenschaft für Change sieht da total anders aus. Und das ist so einer der Hauptgründe. Ein wichtiger Grund ist aber auch, welche Kultur haben wir in den Finanzdienstleistungsunternehmen? Hier haben wir Hierarchie und keine Autokratie.
Halt, da, Frank, das musst du uns erstmal erklären, dieses schöne Wort, das du gerade verwendet hast, Adhokratie. Was verstehen wir denn darunter?
Naja, das ist vielleicht ein bisschen weiße Salbe an der Stelle. Es ist ein Fachwort aus der Theoriewelt. Wir könnten im Grunde es relativ einfach machen. Auf der einen Seite haben wir Bürokratie und auf der anderen Seite haben wir Unternehmertum. Ja? Und was ich in den Finanzdienstleistungsunternehmen erlebe, ist eine sehr stark bürokratisch aufgebaute Unternehmensstruktur und eine sehr stark an bürokratischen Kulturmerkmalen sich orientierenden Verhaltensweisen von Management und Mitarbeitern. Und mit Bürokratie kannst du eine Behörde führen, aber nicht ein Finanzdienstleistungsunternehmen, was am Markt und im Wettbewerb an ganz, ganz gravierenden Herausforderungen steht. Und wenn man dann sagt, auf der anderen Seite, wir wollen aber eine Autokratiekultur haben, wir wollen, dass Neues geschaffen wird, dass Führungskräfte als visionäre Leader unterwegs sind und auch mal mehr den Entrepreneur-Charakter haben und weniger kontrollieren, dann klingt das für viele, die in den Branchen, in den Banken und Versicherungen tätig sind, wie ein Ausflug in eine andere Welt. Ne? Das ist so wie so Lichtjahre entfernt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, genau das ist es. Es muss ein Ausflug in eine andere Welt sein. Wir müssen wegkommen von der hierarchisch strukturierten Bürokratie. Wir müssen anerkennen, dass in Volatilität, Unsicherheit und Komplexität, also VUCA-Welt, dass wir damit nicht weiterkommen, immer kürzere Innovationszyklen zwingen die Unternehmen zu immer rascheren Entscheidungen. Und dafür braucht es Unternehmertum in den Häusern.
Spannender Punkt. Mit anderen Worten, bei Banken und Versicherungen wird ein massiver Kulturwandel notwendig sein. Das führt uns eigentlich zurück zu den Gründen, warum so Veränderungsprozesse scheitern. Wenn ich da so gerade genau hingehört habe, da fehlen, glaube ich, noch 2, 3 Punkte.
Ja, 3 Punkte. Ne? Also Kulturwandel stimme ich dir 100%ig zu. Ich glaube, Banken müssen Kulturwandel machen. Banken und Versicherungen. Aber die 3 anderen Punkte. Einer davon liegt in etwas, wo wir beide und vor allen Dingen ihr auch sehr stark beruflich unterwegs seid. Interne Kommunikation. Das Kernproblem in diesen Häusern ist, interne Kommunikation wird eher als interne Information verstanden, anstatt zum echten Dialog einzuladen. Nur über einen echten Dialog kannst du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einladen, sie einbinden, letztendlich am Change mitzuwirken. Und fehlende Einbindung ist für einen erfolgreichen Change tödlich. Was weiterhin tödlich ist, ist das Verhalten von vielen Führungskräften. Viele von ihnen, auch in den größeren Konzernen, aber auch in Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und in Versicherungen, haben ihre Führungsposition bekommen, weil sie gute Fachexperten sind. Das Führen haben sie nie gelernt. Das wurde auch nie von ihnen erwartet. Und daher fehlt es an Kompetenz und an Erfahrungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Change zu führen, sie zu begleiten, sie an die Hand zu nehmen, ihnen die wesentlichen Fragen zu stellen, auf deren Bedürfnisse zu achten. Ja, es geht also hier nicht ums Management im Change, sondern es geht ums Leadership. Und der letzte Grund ist, wir könnten es so formulieren, das Branding von Change.
Ach, Branding von Change. Auch das klingt ja fast so interessant wie Autokratie. Was bedeutet für dich Branding von Change?
Naja, schau mal. Change wird in Unternehmen oft als Projekt definiert und betrachtet. Und das erinnert uns sehr stark an so eine Schlechtwetterfront. Was machst du, wenn Schlechtwetter angesagt ist? Du gehst rein, setzt dich unter einen Schirm oder mal sonst irgendwas und wartest mal, bis es wieder vorbei ist. Nach dem Motto, da müssen wir einfach durch. Und wenn dann das Wetter wieder, wenn die Sonne wieder scheint, ist wieder alles in Ordnung. Dabei ist Change kein Projekt. Change ist ein nicht endender dynamischer Prozess. Veränderungen sind keine Projekte, die für ein paar Monate durchgeführt werden und danach abgeschlossen werden. Change ist eine Reihe von zum Teil miteinander verwobenen und sich teilweise auch widersprechenden Prozessen, die sich stets weiterentwickeln. Das hat eine Komplexität und eine Eigendynamik. Und das kann man nicht abwarten. Da muss man dran arbeiten. Und wenn Change denn mal so gebrandet würde, dann hätte man ein anderes Change-Verständnis.
Das führt aber doch automatisch dazu, wenn ich das als Dauerzustand nehme, vor dem heute noch die meisten Angst haben, das ist ja dann eine Weiterentwicklung, nicht nur für eine Organisation, sondern da musst du ja auch was mit den einzelnen Mitarbeiterinnen machen. Da muss ja etwas geschehen. Oder die müssen etwas selber machen.
Ja, absolut. Und schau mal, in der Vergangenheit hieß es doch oftmals so, wenn du einen sicheren Job haben möchtest, dann gehst du zu einer Bank oder zu einer Versicherung. Und das hat ja schon bei Berufsbeginn so ein bisschen impliziert, da fängst du an und musst dich eigentlich nie weiterentwickeln. Und das ist eine Lüge oder eine Illusion. Alle müssen sich weiterentwickeln. Der Markt verändert sich, die Kunden verändern sich, die Wettbewerber verändern sich. Also müssen sich Führungskräfte und Mitarbeiter verändern. Und
ja, das bedeutet, raus aus der Komfortzone. Ja. Genau, du sagst es richtig mit der Komfortzone. Du hast ja eigentlich dann von der Berufswahl teilweise Menschen, die eben genau eigentlich schon mit der Berufswahl sagen, ich will gar nicht raus in diesem Leben aus der Komfortzone.
Ja, genau.
Und jetzt kommst du angerannt und willst denen unangenehme Veränderungen geben. So eine Komfortzone, die ist ja oft sehr, sehr stabil.
die hat ein Fundament, das geht ein paar Meter in die Erde, mein Lieber. Also, aber ich komme nicht angerannt oder wir kommen nicht angerannt, sondern wir wollen ja, der Anspruch muss ja sein, diesen Change gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Führungskräften zu machen. Dafür müssen wir allerdings, und das ist eine unangenehme Botschaft, das weiß ich für viele in der Branche, dafür müssen wir allerdings auch anerkennen, dass aus der Komfortzone heraus sich kein Change steuern lässt. Die müssen wir dann einfach verlassen. Es ist aber auch interessant, dieses Verständnis, was dahinter liegt. Die meisten Menschen denken, wenn sie die Komfortzone verlassen, wird es ganz hässlich. Dass dahinter so eine Art von Panikzone beginnt. Ein Ort, den wir in jedem Fall vermeiden müssen, weil dahinter Unbehagen, Stress, Ohnmachtsgefühle, Angst etc. liegt. Nein, hinter der Komfortzone liegt die wunderbare Zone der Weiterentwicklung, des Wachstums. Hier ist Heimat von Begeisterung, neuen Erfahrungen, Erfolg. Natürlich auch ein bisschen Abenteuer und Unsicherheit, so wie Spannung vorhanden. Aber irgendwie, glaube ich, muss diese Branche lernen und die dort tätigen Menschen lernen, dass man nur richtig erfolgreich sein kann in einer sich verändernden Welt, wenn man die Komfortzone verlässt und sich aufmacht in die Zone des Wachstums. Das ist wie bei Sportlerinnen und Sportlern. Ja, die kriegen ihre neuen Rekorde nicht, indem sie auf dem Sofa sitzen bleiben. Das ist jetzt ein bisschen hart, das Bild, ne? Also, indem sie in der Komfortzone bleiben. Dafür müssen sie einen Schritt weitergehen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Begleitet von Trainerinnen und Trainern, die dafür Sorge tragen, dass man es nicht übertreibt. Also, sprich, in die Panikzone abdriftet. Und im Unternehmen heißen diese Trainerinnen und Trainer Führungskräfte. Diese Personengruppe begleitet auf dem Weg zur Weiterentwicklung und zu Fortschritt. Ob sie es können oder nicht können, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Deswegen besteht bei den Führungskräften ja auch so ein großer Handlungsbedarf.
Also das Wort begleiten ist da wahrscheinlich sehr wichtig. Am Ende wohl aber der Mensch und damit auch die Führungskraft, wie du gerade gesagt hast, wenn ich es zusammenfassen darf, die mag keine Veränderung. Im Grunde beide Seiten, wie die Breite der Mitarbeiter, wie auch die Führungskräfte, sind nur bedingt vorbereitet. Und wir haben es mit einer Branche zu tun, wo das Verharren diese Sicherheit, die man im Grunde genommen schon mit der Berufswahl einkauft, ein ganz zentraler Aspekt ist. Dem steht etwas gegenüber, auf das wir unbedingt noch kommen müssen. Change hat ja oft schlicht und etwas so etwas wie Zeitdruck. Das heißt, man kann diesen Überzeugungsprozess jetzt nicht bis ewig in extensio betreiben, sondern der Zeitdruck ist sehr groß und dann lässt sich trotzdem Wandel nicht erzwingen. Das ist ja eine schwierige Situation. Wie denkst du, kann man damit umgehen?
Ich würde gerne zum Erzwingen was sagen und ich würde gerne zum Zeitdruck was sagen. Ein kurzer Gedanke zum Zeitdruck. Ich kenne das in sehr, sehr vielen Projekten und in sehr, sehr vielen Vorhaben. Oftmals ist dieser Zeitdruck jedoch auch künstlich aus der Ungeduld des Top-Managements abgeleitet. Da muss man mal mit dem Wort Zeitdruck, muss man an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen sensibel umgehen. Der zweite Punkt, aber der ist viel wichtiger. Wandel lässt sich nicht erzwingen, sagst du. Da sind wir hundertprozentig beieinander. Es geht auch nicht um Zwang. Keine Veränderung ist auf Dauer und wird wirklich anhaltend sein, wenn sie erzwungen ist. Veränderungen sind nur dann auf Dauer, wenn sie auf Einsicht basieren. Und diese orientiert sich an einem ganz einfachen Dreiklang, wenn es um die Veränderungsbereitschaft von Menschen geht. Dieser Dreiklang bedeutet erstens, Menschen müssen eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation haben oder müssen für sich erkennen, dass die aktuelle Situation nicht zukunftsfähig ist. Der zweite Punkt ist, du musst eine Vorstellung haben von einem Zielzustand. Du musst ein attraktives Ziel haben. Und der dritte Punkt ist, wie komme ich eigentlich dahin? Ist dieser Weg gangbar? Komme ich von hier heute zur Zukunft, zum Zielzustand auf eine für mich darstellbare Art und Weise? Und nur wenn alle diese drei Punkte gegeben sind, können wir von der Veränderungsbereitschaft von Menschen ausgehen.
Aber sag mal, lässt du da nicht Kommunikation jetzt ein Stück außen vor?
Nö, gar nicht. Weil die Kommunikation ist die Basis von diesem Dreiklang. Wenn es denn darum geht, mit Menschen darüber zu sprechen und sie in die Lage zu versetzen, die Unzufriedenheit der Ausgangslage zu erkennen, Zielzustand und den Weg etc., dann muss man miteinander sprechen. Dann muss man miteinander in Dialog sein. Nur so kannst du den Sachstand erheben, erkennen und vermitteln und auch erklären. Wir müssen herausfinden, wie steht es denn um die Zufriedenheit oder um die Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand etc. Und all das kannst du nur machen, wenn du miteinander im Dialog bist, die Sorgen, die die Menschen haben, aufnehmen, erkennen und damit umgehen. All das ist eine Frage von Kommunikation und Dialog. Also nicht Kommunikation im Sinne von Information, sondern Kommunikation im Sinne von zielgerichteter Dialog zwischen Menschen. Das ist natürlich jetzt schöne Theorie, wie ich es gesagt habe. Wir beide wissen, wenn wir in die Unternehmen schauen, dass das in der Praxis sehr, sehr häufig ignoriert wird.
Da bin ich auch bei dir. Unsere Erfahrungen zeigen wohl deswegen auch, dass wir teilweise in Projekten, egal wie gut oder wie schlecht kommunizieren, es trotzdem im Change-Prozess immer wieder bestimmte Widerstände gibt, auf die wir immer wieder treffen, weil möglicherweise ist die Logik nicht klar erklärt, wenn ich dir folge, und man hat es eben nicht geschafft, die Attraktivität und die Unabwendbarkeit dieser attraktiven Zukunft deutlich zu machen. Teilst du das?
Absolut. Bin ich dabei, das teile ich. Aber weißt du, das Thema Widerstände, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Das schreckt auch nicht. Eigentlich sind Widerstände fast schon eher wie ein Geschenk. Widerstände gehören zu Veränderungen dazu. Und nicht das Auftauchen oder die Existenz von Widerständen würde mich sorgen. Sorgen tut mich eher, wie im Alltag Widerstände übersehen werden oder sie gar nicht erkannt werden oder wie mit ihnen umgegangen ist. Denn entscheidend ist für eine erfolgreiche Change-Arbeit, jeder Widerstand, der auftaucht, der enthält eine verschlüsselte Botschaft, irgendwie so im emotionalen Bereich. Wir sprechen in diesem Kontext sehr, sehr häufig von verunglückten Bedürfnissen, die nicht auf eine andere Art und Weise geäußert wurden. Und Menschen handeln doch, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn die nicht befriedigt werden können, dann gehen sie in Widerstand. Das ist doch normal. Also nicht das Nichtbeachten von Widerstand führt letztendlich zum Ziel, sondern das Nichtbeachten von Widerstand führt eher zu einer Blockade, und verstärkter Druck führt zu verstärktem Gegendruck. Das wissen wir doch aus der Kindererziehung schon. Also warum sollen wir es im Berufsleben anders machen? Und damit ist entscheidend, wie nehmen wir denn die emotionale Energie, also das ist so ein schönes, weiches Wort, ne, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst und auch auf, damit wir mit ihnen gemeinsam mit dem Widerstand gehen können, Druck wegnehmen können, Widerstand Raum geben können und im Dialog das Ding bearbeiten, um dann darauf basierend neue Absprachen zu treffen. Und dann kriegen wir, ich sagte vorhin, ein Geschenk. Durch diesen Dialog kriegen wir mit den Mitarbeitern oder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr wertvolle Informationen, die wir im Change einsteuern sollten.
Also eine im Grunde genommen andere Denke, die man über viele Jahre anders gepflegt hat. Man hat ja gerne versucht, über Widerstand schnell drüber zu gehen und auch Probleme zu negieren, heißt hier aufgreifen, letztendlich die Eiterblase immer anstechen und gucken, ob da nicht ganz ernsthafte Probleme hinterstecken, idealerweise eine Lösung finden. Das führt eigentlich direkt im Mang noch zu einer Frage, die wir jetzt ein paar Mal schon angekratzt haben, nämlich die Führungskräfte, deren Einfluss und welche Rolle sie aus deiner Sicht da haben.
Ja, ich bin ja eigentlich mit dem Wort Change Management gar nicht so zufrieden. Und wenn ich mit meinen Studierenden an der Hochschule spreche, dann sage ich, Kinder, das Wort müssen wir akzeptieren, weil es in der Literatur so steht, aber lasst uns eigentlich lieber über Change Leadership sprechen. Weil es sind Menschen, die sich verändern. Und Menschen kannst du eigentlich managen. Ja, die kannst du führen. Mit denen kannst du zwischenmenschlich umgehen, aber das ist kein Management. Und da ist Change Leadership in meinen Augen viel, viel besser. Aber nehmen wir doch nur mal die letzten drei Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, ne? Es sind die Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Weg aus der Komfortzone begleiten. Es sind die Führungskräfte, die diesen skizzierten Dreiklang entsprechend mit den Mitarbeitern kommunikativ aufnehmen. Und es sind die Führungskräfte, die die Widerstände in den Teams produktiv auflösen müssen. Führungskräfte haben eine essentielle Rolle im Change, und ich nenne diese Rolle Ermöglicher. Hier agieren sie als Innovatoren, Entrepreneure, Visionäre und nicht als die Koordinatoren und Kontrolleure und Organisatoren der Bürokratiekultur. Und hier haben wir wieder den klassischen Unterschied zwischen Hierarchie und Autokratie. Und das, was du gerade angesprochen hast, Alex, über Widerstand drüber bügeln, das ist Bürokratenverhalten. Aber Unternehmerverhalten sieht anders aus. Und wesentlich ist ja im Grunde, dass die Führungskräfte diese Rolle auch ausüben können und auch wollen. Und wir wissen aus unseren Beratungsmandaten, dass beides vielfach nicht vorhanden ist. Und da haben wir wieder die Thematik, wenn du die falschen Personen beförderst, dann hast du Gruppenleiter, die eigentlich an den Menschen arbeiten sollten, die mit Menschen möglicherweise gar nicht so umgehen können und auch wollen. Und Führungsjobs sind für mich keine Sprossen auf einer Karriereleiter, sondern die Verpflichtung, Ermöglicher für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein.
Ja, in diesem Kontext, wir reden ja immer gerne von einer schnelllebigen Welt, von Veränderungsprozessen und von denen hier, wie du schilderst, Leuten, die aufgestiegen sind, die vielleicht in einer Fachkarriere auch glücklicher werden als in einem Leadership, wo sie sich mit Menschen und deren Fragestellungen auseinandersetzen müssen. Da kommen dann immer so viele Buzzwords, Scrum, Kanban und also etwas. Da kommt auch gerne dann dieses große Schlagwort der Agilität. Wie siehst du die Rolle von agilen Organisationsformen in diesen Veränderungsprozessen?
Also wenn ich jetzt einen Satz sage, nämlich denjenigen, dass Agilität zumindest eine große Illusion ist, dann werden mir viele, die so ein bisschen veränderungsresistent sind, Beifall klatschen. Aber freut euch nicht zu früh. Für mich ist Agilität kein Tool. Da müssen wir ganz, ganz viel heiße Luft aus dem Ballon lassen. Ja? Es ist keine Ansammlung von Methoden. Agilität ist eine Grundhaltung. Und sie bietet Menschen und Unternehmen die Möglichkeit, Schritt zu halten in einer immer dynamischeren Welt, in dieser VUCA-Welt, die sich immer schneller verändernden Welt. Also Agilität ist damit keine Frage von Techniken oder auch ein Buzzword, sondern eine Frage von Kultur und Haltung. Und all diese Themen funktionieren nur dann, wenn in einem Unternehmen die entsprechende Haltung vorhanden ist.
Voll bei dir. Vielleicht, weil du es schon zweimal verwendet hast, sag doch einmal schnell noch, eine kurze Erklärung zu dem, was du mit VUCA meinst. VUCA? Für die das noch nicht gehört haben.
Ja, also VUCA ist keine Palme, ne, das ist Yucca, sondern VUCA ist eine Welt, die volatil ist, die unsicher ist, die komplex ist und das A steht hinten für Ambiguität, wir können das auch Widersprüchlichkeit nennen. Mhm. Also im Grunde eine Welt, in der nichts mehr planbar ist.
Also die Welt, die uns Deutschen ganz besonders nahe ist. Wir bei Compassion, wir haben vor 6-7 Jahren begonnen, eben vollständig auf agile Strukturen umzustellen und sozusagen einen ganz großen Selbstversuch gestartet. Ärgerlicherweise haben wir damit gemerkt, dass es, wenn man Mechaniken wie Scrum auf ganze Unternehmen überträgt, dass es eben leider nur ein Projekttool ist für Sprints und haben sehr, sehr, sehr viel gelernt und inzwischen etwas selber entwickelt. Mein Gefühl ist, dass das, was du da so mit dieser Advokratie ist, ganz nah dran ist an einem sehr pragmatischen Verständnis von Agilität, was ja letztendlich immer mehr Eigenverantwortung auch bei den Menschen meint, in einem dazu passenden Regelsystem. Aber wie gesagt, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf diese Advokratiekultur ein und was das mit agilen Führungs- und Arbeitsmethoden zu tun hat.
Die Nähe ist alles ohne vorhanden. Das hat eine unheimlich hohe Deckungsgleichheit. Nicht? Eigentlich kannst du sagen, dass diese Advokratiekultur oder eine Kultur des Unternehmertums den kulturellen Unterbau für Agilität liefert. Hast du diese Kulturmerkmale, und ich sehe es bei euch, dass ihr diese habt, dann habt ihr eine gute Basis für Agilität. Und als Agentur seid ihr doch in eurem Geschäft in einem sich unheimlich schnell ändernden Umfeld tätig. Ihr müsst ja euch immer schnell auf neue Dinge einstellen. Und hier kommt es doch bei euch auf informierte und entschiedene Aktionen mehr an als aus formale Autorität oder Wissen. Oh, jetzt redet der Geschäftsführer, der CEO mit Ihnen. Sondern es muss schnell sein, weil sich das Umfeld relativ schnell ändert. Und insofern mag es für traditionelle Agenturmenschen eine starke Umstellung sein, aber die Agilität bringt die notwendige Geschwindigkeit. Entscheidungen werden immer mehr durch Trial and Error getroffen. Und so wie ich es bei euch kennengelernt habe, ja, so werdet ihr die ersten Bestätigungen eures Wandels zur Agilität bei den Kunden auch erhalten haben.
Ja, glücklicherweise, nachdem wir in den ersten Jahren kein Fettnäpfchen ausgelassen haben, ist das Ganze später bei den Kunden exzellent angekommen, weil statt einer Agenturkultur trifft man auf einmal auf ein amorphes Gebilde, was immer wieder die jeweiligen Probleme des Kunden nachbildet und abbildet und eigentlich jedes Mal eine neue Kundenagentur ist. Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied.
Aber lass uns noch einen Gedanken zum Thema Fettnäpfchen machen, wenn du erlaubst.
Ja, klar.
Fettnäpfchen sind ja Fehler. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie geht man mit Fehlern um? Und in einer Bürokratiekultur, in einer Hierarchiekultur sind Fehler tödlich. Aber der Unternehmer, der weiß ganz genau, ohne Fehler kann er nicht zu besseren Entscheidungen kommen. Und man wird aus jedem Fettnäpfchen, in das man tritt, lernen. Darum geht es letztendlich doch.
Ich bin bei dir und für viele dieser Fettnäpfchen sogar dankbar, weil das, was wir heute machen, ist ein Beratungsangebot in der Organisation von Professional Services generell, also von IT-Firmen, aber auch von Außendienstorganisationen gleich welcher Art, bis hin zu Wirtschaftsprüfern, Anwälten, jeder, der im Bereich Professional Services arbeitet. Jetzt haben wir aber hier, wenn wir in den großen die große und komplexe Finanzindustrie gucken, haben wir natürlich eine andere Dimension. Und wie gehen wir mit der Frage um, dass wir hier auf einmal in ganz anderen Größenordnungen sind und trotzdem das Umfeld ja auch der Kollegen dort sich immer schneller wandelt?
Dahinter liegt ja deine Frage, sind agile Strukturen in dieser vermeintlich großen, komplexen Finanzindustrie überhaupt möglich?
Exakt.
Und ich würde die Frage anders stellen, Alex. Ich würde fragen, ist ein agiles Mindset, eine agile Kultur in diesen großen, komplexen Finanzunternehmen überhaupt möglich? Und wenn wir diese Frage nach einem Kulturwandel oder vielleicht liegt sie ja auch schon vor einem ein oder anderen Unternehmen mit einem herzhaften Ja beantworten können, und dann werden auch diese agilen Strukturen funktionieren. Die Kultur kommt vor den Strukturen. Das müssen wir uns immer vor Augen halten an der Stelle. Denn die Agilität wird nur dann klappen, wenn wir die dementsprechende Grundhaltung haben oder etablieren wollen. Und in einer breit aufgestellten, internationalen, agierenden Bank oder Versicherung wird man das nicht über alle Abteilungen und über alle Menschen schaffen können. Das sind ja 100.000 Menschen, zum Teil 10.000 von Menschen. Das werden wir nicht hinbekommen. Diese Herkulesaufgabe ist auch nicht sinnvoll. Denn nicht überall in diesen Finanzdienstleistungsunternehmen muss auch agil gearbeitet werden. Aber eben dort, wo es drauf ankommt, weil man schnell sein muss, weil man sich neu einstellen muss, weil man mit der VUCA-Welt klarkommen muss, dort muss es dann funktionieren. Und dann musst du noch die Schnittstelle zu den klassisch arbeitenden Bereichen definieren. Aber das ist dann auch möglich, wenn wir diese Kultur haben. Denn auch die klassisch arbeitenden Bereiche werden von ein bisschen mehr Freiheitsgraden sehr stark profitieren.
Das ist korrekt. Das ist eine Erfahrung, die wir auch selber gemacht haben. Agil heißt nicht regelfrei. Und es ist durchaus auch möglich, im agilen Gesamtsystem teilweise sogar militärisch zu führen, wenn das alle wissen, an dieser Stelle das angebracht ist. Die Idee, so wie wir es erlebt haben, agile Organisationsform meint eher nicht, dass jeder, ich mache jetzt mein Ding, sondern dass es um möglichst optimale Anpassungen in einem bestehenden Rahmen geht. Das heißt, die richtigen Kollegen zu mehr Eigenverantwortung führen, mehr Flexibilität im Umgang eben mit den von dir vorhin beschriebenen äußeren Einflüssen und natürlich nicht eine 180-Grad-Wende zu dem, was jahrelang gewachsen ist und auf einmal sind alle, wie du vorhin geschildert hast, in völliger Panik, sondern ein Spiel mit Regeln, mit klaren Rahmenbedingungen, mit klaren Anweisungen und ehrlicherweise schlicht und einfach mit deutlich mehr Verantwortung, aber auch mit deutlich mehr Transparenz. Wir haben agile Organisation als klare Leistungssteigerung, als Leistungsorganisation aufgebaut. Und das ist eben etwas, wo man sich gewahr sein muss. Agile Organisationsformen bedeuten nicht, alle sind nett zueinander und jeder macht es auf seine Art. Ganz im Gegenteil, man nimmt deutlich sichtbar eine Verantwortung wahr. Insofern ist da auch agil, der Preis der Freiheit ist halt immer die Verantwortung.
Da brauche ich jetzt gar nicht mehr viel für zu sagen. Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also diejenigen, die Agilität für so ein Wattebäuschen-Thema gehalten haben, ich glaube, die sind falsch unterwegs. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass agiles Denken, agile Grundhaltung und aber auch der Einsatz von agilen Methoden dann einen echten Mehrwert bieten für Change-Projekte. Nur man wird seine eigene Agilität finden müssen. Also Agilität kannst du auch nicht mit dem Eimer auskippen. Das ist immer woanders. Mhm.
Absolut. Das ist eben nicht, dass es da das One-Fits-All-System gibt. Klar, es gibt viele Vorschläge für Abläufe, für Strukturen, für Tools und auch die passende IT dazu, was ich finde, was heute die Sache für uns und die in dem Raum tätig sind, nochmal leichter macht, weil man die entsprechenden IT-Programme kennt und sich gut vorstellen kann, was dann für einen Außendienst oder für eine Organisationssteuerung funktionieren kann. Und das dann schon erprobt ist, aber es ist eben nie Selbstzweck. Und es kommt letztendlich darauf an, das mit den Menschen dann in so einer Bank ja auch zu machen. Wer weiß, was die gerade getrieben hat. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Skandale, Einsparungsprogramme, wie du gesagt hast, aber auch ein Imageproblem. Man könnte ja fast den Eindruck bekommen, dass die Kollegen auch vielleicht, um mal einen Schritt noch weiter zu gehen, so ein bisschen fed up sind. Dass in diesem, wie du gesagt hast, durch so viele, vielleicht auch mit Phrasen begleitete Programme, die viele Mitarbeiter im Finanzsektor einfach nur noch darauf warten, dass auch das nächste schlimme Momentum an ihnen vorübergehen möchte und dass man halt dann abtaucht, ob im Homeoffice oder im Büroschreibtisch. Und dieser Mangel an Begeisterung und Leidenschaft ist natürlich auch ein enormer Bremsklotz, wo man sich überlegen muss, wie löst man denn sowas dann wieder, Frank?
Da muss ich zustimmen, leider. Und ehrlich gesagt, das betrübt mich wirklich. Und wenn man sich das so anschaut, es gibt kaum einen Job oder kaum Berufe, ein Berufsfeld, in der es so geschafft wurde in den vergangenen Jahren, derartig an Prestige einzubüßen, wie bei den Bankern, vielleicht auch zum Teil bei den Versicherern, aber vor allen Dingen bei den Bankern. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe ja Ende der 80er Jahre nach meinem Abi eine Banklehre gemacht. Und das war irgendwie cool. Also so ein paar aus meinem Jahrgang haben eine Banklehre gemacht und da wurde immer gesagt, ja, das ist doch klasse, was du da machst. Super. Ja. Dann mit einer Banklehre machst du nichts falsch. Doch inzwischen, wenn ich mal so bei meinen Kids so reinhorche, was die so vor Vorstellungen haben zum Thema Beruf, ich glaube, mit einer Banklehre rockst du nicht mehr so sonderlich viele junge Leute hinterm Ofen hervor. Und in der Tat, Banken haben es auch nicht einfach. Die haben sogar Probleme, qualifizierten Nachwuchs zu akquirieren, nicht? Und das ist natürlich insofern schade, weil viele von denen, die heute in den Banken tätig sind, nicht einmal zu den größten Multiplikatoren und Fürsprechern der eigenen Berufsgruppe gehören. Also weniger als 40% aller Banker würden ihren Kindern empfehlen, selber Banker zu werden. Und das ist eine Aussage, die finde ich sehr, sehr schade. Und wenn ich mich an ein Gespräch, was ich neulich mit jemandem aus der Deutschen Bank geführt habe, zurückerinnere, die hatten ja mal einen Slogan, der hieß Leistung aus Leidenschaft, nicht? Und
ja. Er
sagte so, intern sagen sie heute Leistung die Leidenschaft. Und dann weißt du ganz genau, dass die von dir angesprochene Begeisterung, ja, die ist da nicht mehr da. Und auf der anderen Seite, Alex, die von dir angesprochenen Skandale, Einsparungen, Imageprobleme, Wandel des Berufsfeldes, Wettbewerbsumfelds, gibt es auch in anderen Branchen. Nimm mal den Dieselskandal, der ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, und die Automobilindustrie steht heute im Zuge von Elektromobilität vor einem gewaltigen Wandel. Gleichwohl sind viele der dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder stolz auf ihre Marke, stolz auf ihren Beruf, stolz auf ihr Unternehmen. Nicht vergleichbar mit dem, was wir in der Finanzdienstleistungsbranche erleben. Warum? Weil am Ende des Produktionsprozesses etwas vom Fließband fällt, was die Menschen glücklich macht. Und das ist eben eine der Schwierigkeiten und Herausforderungen der Finanzdienstleistungsbranche. Viele der dort tätigen Menschen können sich nicht mehr die Frage stellen, was kommt am Ende der Tätigkeit bei rum. Viele können nicht mehr die Frage beantworten, warum ist es gut, Banker zu sein und warum ist es auch gut, genau in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und wenn man es ein bisschen überspitzt formulieren möchte, dann beobachte ich in dem einen oder anderen Haus, dass dem Unternehmen eine Art von Seele eine Art von Seele fehlt. Und das macht das Geschäft sehr, sehr schwierig und erschwert den Wandel. Warum? Gucken wir auf Frage 2 unseres Dreiklangs vorhin. Das attraktive Zielbild. Habe ich keine Seele? Habe ich kein attraktives Zielbild? Keine Vorstellung, wie meine Zukunft aussehen soll? Werde ich mich nicht wandeln wollen?
Du sprichst da etwas an, was eines der ältesten Konzepte von Arbeit ist und was auch in der digitalen Welt eine Riesenrolle spielt. Über all die Jahrhunderte haben sich die Menschen durch Werkstolz motiviert. Auch völlig egal, ob du ein gutes Programm geschrieben hast oder einen Schuh zusammengedengelt. Es ist der Stolz auf das Werk und dass dieses Werk nützlich ist. Und wenn ich das Werk nicht sehe und von dessen Nutzen nicht überzeugt bin, dann ist es unglaublich schwierig, diesen motivierenden Werkstolz zu empfinden. Und das ist etwas, wo du sagst, das ist ein Thema, wo sich auch so eine Branche neu orientieren muss und wo man sich überlegen muss, wie kommt man dahin? Lass uns aber zum Schluss vielleicht nochmal schnell die kleine Übung machen. Kurz einmal von dir bitte die Highlights in wenigen Worten, in wenigen Punkten, wenn das geht. Was denkst du, was braucht es für erfolgreichen Wandel, für erfolgreiche Veränderung in der Finanzbranche, Frank?
Kurz nachdenken. Ich glaube, es sind 4 Punkte. Change als Daueraufgabe akzeptieren. Als Daueraufgabe, nicht als einzelne isolierte Projekte. Daueraufgabe, was die Zukunft der Unternehmen sicherstellt. Zweiter Punkt, Investments vornehmen in eine Kultur der Veränderungsfähigkeit, mit allem, was dazugehört, dieses zu etablieren. Dritter Punkt wäre, das Verhältnis von Management und Leadership verändern. Deutlich weniger Management, mehr Leadership. Mehr Menschen installieren, es klingt also berufen, zu führen. Die Dominanz des Managements brechen. Vierter Punkt, bitte beachten, dass es um Menschen geht. Menschen haben Sehnsüchte, Bedürfnisse und Ängste und es sind Menschen, die sie wandeln. Und wir müssen dafür Sorge tragen, wenn wir sie erfolgreich mitnehmen wollen auf die Reise, dass wir sie an der Stelle auch ja, so wie Menschen behandeln, mit allem, was dazugehört. Und das, Alex, diese 4 Punkte, das ist ein dickes Brett.
Ganz lieben Dank, Frank. Wenn ich gerade eben hier durch die Straße gefahren bin, heute in Düsseldorf, da hingen da überall Plakate, die passen sehr zu dem, was du da gesagt hast. Eine eher liberale Partei sagt da, nie war mehr zu tun. Das passt sehr schön auch auf die Veränderungen in der Finanz- und Versicherungsbranche, die da ganz heftig durch den Protonenbeschleuniger gejagt wurde oder durch eine riesenhafte Waschmaschine, ob wir es jetzt mit alter oder modernen Metaphern beschreiben. Und dir ganz herzlichen Dank für noch eine ganze Reihe von Lösungs- und Strukturansätzen, die das Ganze so ein bisschen in Bodennähe gebracht haben. Ganz lieben Dank, Frank Weber, und wir freuen uns, wenn Sie dabei sind beim nächsten Compassion Podcast. Vielen Dank, Ihr Alexander Güttler.
Danke, Alex. Auf bald.